Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum zweiten Abend unserer Vortragsreihe im Studium Generale im Wintersemester 2011-2012. Sie wissen, die Reihe ist überschrieben: Kraft und Macht der Worte über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Sie sehen, neben mir steht niemand. Sie haben vielleicht auf den Plakaten gelesen und auf den Handzetteln und in der Ankündigungsbroschüre gelesen, dass heute Abend Professor Dr. Ernst-Peter Fischer vortragen würde über die missbrauchten Worte der Wissenschaft. Leider ist er verhindert. Und jetzt stehe ich vor Ihnen. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre hier an der Hochschule an den Studiengängen Kommunikationsdesign, Schreiben und Rhetorik und habe, ich glaube, jetzt zum 13. Mal in Folge das Vergnügen für Sie, diese Vortragsreihen montagsabends zu organisieren. Und ich wollte nicht am zweiten Abend schon es irgendwie ausfallen lassen. Ich glaube, das wäre nicht so ganz gut gewesen. Deswegen dachte ich mir, gut, wir haben ja alle Vorstellungskraft. Hier steht im Moment noch niemand, aber wir können uns ja jemanden ausdenken. Einen Referenten, einen Redner für den heutigen Abend. Und wir nennen ihn Mr. X. Was müsste Mr. X ungeachtet des Themas, über das er vorträgt, denn so mitbringen? Welche Aufgaben sollte er erfüllen können, damit Sie hier in anderthalb Stunden rausgehen und sagen, ja, hat sich gelohnt. Was denken Sie? Was muss ein Redner bringen?
Er sollte witzig sein.
Witzig sollte er sein. Okay. Jetzt wird es sehr anspruchsvoll. Er sollte wissen, wovon er redet. Also witzig, wissen, wovon er redet. Noch Vorschläge? Welche Erwartungen haben Sie? Er sollte die Leute begeistern können. Er sollte verständlich vermitteln können, was er weiß. Ja. Das setzt natürlich voraus, dass ein Redner immer weiß, wovon er redet. Soll er auch verständlich über das reden können, was er nicht weiß? Okay, also er soll verständlich reden können. Er soll witzig sein, begeistern, was von dem verstehen, worüber er spricht, und er sollte verständlich reden. Sonst noch Anforderungen? Bitte? Er soll geordnet reden, gegliedert sein Thema vorstellen. Okay. Wissen, worüber er redet. Ich glaube, das trifft sich schon mit dem, was wir vorher gehört haben. Ja? Wissen, wovon er redet. Also, er soll dann doch nicht zugegliedert reden, also auch ein bisschen zergliedert vielleicht, damit es nicht so aussieht, als führe er Autopilot, ja, und überrascht sich womöglich selbst. Gut, möchten Sie den Anforderungskatalog noch höher treiben oder sollen wir es dabei belassen? Er sollte nicht nur reden. Steppen, singen, tanzen, was hätten Sie gern? Okay, also Sie bekennen sich Respekt zu der Generation, die lieber nicht 90 Minuten am Stück zuhören möchte, sondern eingebunden sein möchte, auch mal gefragt sein möchte. Also ja, der Redner soll das Publikum einbinden und er soll womöglich auch mal Luft holen, damit man nicht Angst um ihn haben muss, dass er Schnappatmung bekommt. Okay, Pausen. Ja, der arme Mr. X. Also ich gestehe, ich glaube, den Anforderungen werde ich nicht gerecht. Aber gleichwohl möchte ich es versuchen. Sie haben es nämlich schon geahnt, ich springe ein und versuche mich mal als Mr. X. Das, was Sie vorher gesagt haben an Kriterien, gab es bereits an Überlegungen in der klassischen Rhetorik. Er hat sich überlegt, was soll denn ein Redner leisten, ein Referent, welche Aufgaben soll er erfüllen? Und sie gab drei Antworten. Sie können sich ja mal überlegen, ob das, was Sie gesagt haben, da reinpasst. Ein Referent soll leisten Dozeret, also unterrichten, belehren, informieren. Er soll movere, bewegen, Leidenschaften erregen. Und er soll Delektare unterhalten, fesseln. Was denken Sie, das, was Sie geäußert haben, passt das da drunter so einigermaßen? Ich glaube auch. Was lernen wir daraus? Dass wir in den letzten 2500 Jahren nicht viel schlauer geworden sind. Oder andersrum, die waren auch schon ganz schön schlau. Nun denn, also, ich möchte Ihnen gerne ein bisschen was über Rhetorik erzählen heute Abend. Und ich hatte ja per E-Mail wie jede Woche eine Ankündigung rausgeschickt. Und ich glaube, ich habe drüber geschrieben, Vegetarier Steaks aufschwatzen. Das entspricht so etwa dem, was der Volksmund verbindet mit Rhetorik. Ja? Rhetorik sei die Technik, jemanden zu irgendwas zu bringen, was er womöglich gar nicht will oder braucht, aber man beschwatzt ihn, man überredet ihn, man schwatzt ihm was auf. Wir schauen mal, ob Sie am Ende des Abends vielleicht, falls Sie es nicht schon haben, einen anderen Begriff von Rhetorik noch vertreten könnten. Eine ganz, ganz kurze Fassung von dem, worüber ich Ihnen heute ein bisschen was erzählen möchte, finde ich immer in einem Bonmot von Karl Kraus, das war ein Wiener Schriftsteller, Satiriker, der hat mal gesagt, es genügt nicht, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Dauert immer ein bisschen, aber ich finde es sehr schön. Also ich gucke mal, dass ich Ihnen möglichst keine Gedanken vorstelle und dann auch noch unfähig bin, das auszudrücken. Was passiert heute? Sie wollten es gegliedert haben. Haha, habe ich ja wenigstens einen Treffer schon mal. Ich möchte mit Ihnen drei Stationen durchlaufen. Ich möchte Ihnen kurz und knapp etwas über die Rhetorik als Wissenschaft erzählen. Also nicht als Schwatzbude und so weiter, sondern Ihnen zeigen, dass Rhetorik als Wissenschaft betrieben werden kann. Und dort auch nur kurz einen Überblick geben. Sie protokollieren ja alle fleißig, womöglich, weil Sie einen Leistungsnachweis erwerben wollen. Im Kapitel 1, es ist das kürzeste, ist alles gesagt. Danach können Sie sich zurücklehnen, entspannen, gerne auch ein bisschen dösen, bitte geräuscharm. Danach kommt nur noch Bildung. Es tut mir leid. Das braucht ja heute keiner. Ganz ernsthaft, schreiben Sie um Himmels Willen nicht die ganze Zeit irgendwas auf und mit. Es geht um ein paar Kerngedanken, die werden schon am Anfang Ihnen gesagt. Und danach können Sie sich entspannen. ich hoffe, ab und zu genießen, ab und zu wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, belasten Sie sich nicht mit dem, die ganze Zeit etwas aufzuschreiben. Also, erster Punkt, Rhetorik als Wissenschaft. Das Wichtigste in Kürze, damit danach können Sie Ihre Stifte mehr oder minder ruhen lassen und können vielleicht höchstens, wenn Sie persönlich etwas interessiert oder betrifft oder anregt, sich das natürlich gerne notieren. Danach möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen über den Begriff der Rhetorik, woher kommt dieses Wort, wie hat es sich entwickelt, welche Theorien stecken dahinter. Und zum Schluss schauen wir uns noch ein paar aktuelle Entwicklungen in der Rhetorik an. Nun denn. Also, jetzt Rhetorik als Wissenschaft, das Wichtigste in Kürze. Verblüfft es Sie, wenn ich sage, dass man Rhetorik als Wissenschaft betreiben kann und bezeichnen kann? Sie nicht? Mich würde es verblüffen, wenn es Sie nicht verblüfft. Ich würde eigentlich eher annehmen, dass Sie das nicht voraussetzen. Vermutlich setzen Sie es voraus, wenn der Heini da unten die ganze Zeit darüber redet, dass er das tut. Ja. Aber vor diesem Abend hatten Sie da mit dem Wort Rhetorik eine Wissenschaft verbunden? Haben Sie etwas mit dem Wort verbunden? Gut, dann springen wir gleich zu Teil 2. Schauen wir uns das mal an. Also. Wenn man Rhetorik als Wissenschaft betreibt, und das tun durchaus einige Leute auf diesem Globus, dann kann man da ein paar Ansätze verfolgen. Zuerst einmal ist es einfach die Theorie und Praxis menschlicher Kommunikation. Das ist der Gegenstand, mit dem sich die Rhetorik als Wissenschaft beschäftigt. Dabei geht es darum, sprachliche Kommunikation, also mündliche und schriftliche anzuschauen und zu analysieren, aber auch sprachanaloge, was könnte das sein? Ich meine, hier sitzen eine Menge Kommunikationsdesigner, die müssten jetzt sofort was wissen. Ne? Was war das für eine Gebärde, die Gebärdensprache? Also, natürlich so etwas wie Zeichensprache, Gebärdensprache, alle Zeichen im Grunde fallen natürlich darunter. Sie kann man als Sprache auch bezeichnen, Zeichen. Aber um das hervorzuheben, weil wir meistens bei Sprache an mündliche oder schriftliche Kommunikation denken, spreche ich hier von sprachanaloger Kommunikation. Und die Rhetorik guckt sich die unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt intensiv an. Nämlich dem Gesichtspunkt, wie wird mit Kommunikation Wirkung erzielt. Und das, Wirkung zu erzielen per Kommunikation, nennt der Fachmann Persuasion. Ein weiterer Ansatz, sie als Wissenschaft zu betreiben, ist, sie als Erfahrungswissenschaft zu betreiben, also die Empirie anzulegen, daran, wie wir mit Worten agieren, wie wir mit sprachlichen Phänomenen handeln. Sie können sich diejenigen, die letzte Woche schon da waren, erinnern, Herr Kornwachs hat etwas erzählt über die Sprechakttheorie. Das ist eine Theorie, die untersucht, wie wir mit Sprache Handlungen vollziehen. Das ist vielleicht auf den ersten Blick etwas erstaunlich, dass wir mit Sprache handeln. Hierbei ist nicht gemeint Handelsverkehr im wirtschaftlichen Sinne, sondern etwas tun, etwas machen. Dass wir mit Sprache Handlungen vollziehen können, erscheint uns zuerst einmal womöglich etwas fremd. Wenn wir eine Handlung vollziehen, dann schubsen wir hier das Pult oder geben uns die Hand oder schlagen jemand oder was auch immer. Ja. Sagen Sie mir, wie Sie ohne Sprache Folgendes tun können. Ich taufe dich auf den Namen Mr. X. Geht es ohne Sprache, ohne Worte? Ist ist das jetzt eine Pause? Nein, es geht nicht ohne Worte. Das ist ein typischer Sprechakt. Das ist eine Handlung, die man nur mit sprachlichen Mitteln vollziehen kann. Sprachtheoretiker namens Noam Chomsky hat sich damit intensiv beschäftigt. Darüber haben Sie letzte Woche schon ein bisschen was gehört. Möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen. Jedenfalls ist das ein Bereich der Rhetorik als Wissenschaft, dass sie anschaut, was passiert denn da? Welche Erfahrungen können wir mit solchen Sprechakten sammeln? Wie vollziehen die sich und so weiter? Dann untersucht die Rhetorik als Wissenschaft tatsächlich auch, wie Sprechen, Verhalten wirkungsorientiert sich vollzieht. Da geht es also nicht allein um Theoriebildung, sondern man schaut an, was passiert da, was verändert sich da womöglich in unserer Sprache. Haben wir früher Wirkungen mit Sprache, mit Zeichen anders erzielt, als wir das heute tun? Was meinen Sie? Können Sie Beispiele sich ausdenken, wie sich das verändert hat? Sie sollten es wissen. Bitte? LOL zum Beispiel, ja, solche Abkürzungen. Oder nehmen Sie die ganzen Emoticons oder sowas. Ja, das sind alles natürlich sprachliche Äußerungen, zeichenhafte Äußerungen. Und die Rhetorik, manche Wissenschaftler im Rahmen der Rhetorik untersuchen, was sich da tut, wie sich da unser Sprechen und Verhalten verändert. Ein weiterer Bereich der Rhetorik als Wissenschaft, der mich persönlich auch sehr interessiert, das ist der, die Rhetorik als wissenschaftliche Argumentationstheorie zu behandeln. Also zu untersuchen, sowohl theoretisch wie praktisch, wie wir Argumentationen entwickeln, wie die Wirkungen erzeugen können und so weiter. Unter Argumentation können Sie verstehen, die Darlegung von Argumenten, eine Beweisführung, eine Begründung. Und in der Rhetorik fragt man sich, wie können wir Beweisführungen, Begründungen, Argumentationen überzeugend darlegen? Und wie können wir sie nicht nur überzeugend inhaltlich aufbauen, sondern auch überzeugend darbieten? Sei es in einem entsprechenden Text, der zu lesen wäre, oder einer Rede, einer Präsentation und so weiter. Argumentationen dieser Art zeigen dann, dass zum Beispiel eine These wahrscheinlich ist oder dass ein Vorgehen begründet ist, ein Gedankengang schlüssig ist, ein Lösungsvorschlag schlüssig ist und so weiter. Warum steht hier These wahrscheinlich und nicht These wahr? Bisschen schwierige Frage, ich gebe es zu. Wenn Sie sich mit Sprache so intensiv beschäftigen, warum tut es immer solche Geräusche machen? Naja, also wenn Sie sich mit Sprache sehr intensiv beschäftigen und wissen, dass alle unsere Vorstellungen davon, was wahr ist, sprachlich gebunden sind, sprachliche Äußerungen sind und Sie gleichzeitig wissen, wie unscharf Sprache ist, dann wären Sie vorsichtig im Umgang mit dem Wörtchen wahr. Dieser Absolutheitsanspruch, der häufig mit Wahrheit verbunden wird, auch in der Wissenschaft, der ist für jemanden, der aus der Rhetorik, aus der Philosophie kommt und aktuell ist in diesen Disziplinen, einfach nicht haltbar. Wir können eher davon reden, dass etwas wahrscheinlich ist, als dass es wahr ist. Endgültige, absolute Wahrheiten sind seit dem 20. Jahrhundert erledigt. Das mag den einen oder anderen, insbesondere Fundamentalisten, erschrecken. Die anderen werden ganz entspannt sein und sagen, oh, schön, dann kann man ja etwas mehr in der Welt entdecken und womöglich muss man sich nicht mit allem abfinden. So, Jetzt haben Sie das Kapitel 1 überstanden. Ihre Protokolle sind insofern fertig, als Sie natürlich nicht alles genau in den gleichen Worten aufschreiben, wie ich es sage, sondern Ihre eigenen finden und dann sind Sie schon durch. Prima, ne? Jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil über und schauen uns ein bisschen an, was mit diesem Wort eigentlich verbunden ist, woher es kommt und so weiter. Sie werden jetzt übrigens viel, viel mehr Informationen von mir bekommen, als Sie verarbeiten können. Ich kenne das. Also auch aus Ihrer Warte. Nicht irritiert sein, so ist's halt. Ich habe halt jetzt mal Spaß daran, einfach viel zu erzählen, wenn Sie mir schon nicht so schnell weglaufen können. Nütze ich die Gelegenheit. Also, unter Rhetorik wird klassischerweise verstanden Redekunst, Redelehre. Es ist tatsächlich ursprünglich an die Mündlichkeit gebunden. Warum? Schriftlichkeit spielte vor 2500, 3000 Jahren zwar durchaus schon eine Rolle, aber eine noch nicht ganz so starke wie später. Deswegen hat man primär, insbesondere wenn man die öffentliche Kommunikation angeguckt hat, über den Redner nachgedacht. Wie wirkt der? Welche Kunst muss er beherrschen, um Menschen in irgendeiner Weise einzunehmen, zu überzeugen von seinen Argumenten? Diese komischen Zeichen da sind griechische Buchstaben. Das heißt zum Beispiel Rhetorike Techne. Unter Techne steckt in unserem heutigen Wort Technik natürlich drin. Verstand der olle Grieche nicht das, was wir unter Technik im engeren Sinne verstehen, also technische Gegenstände, sondern tatsächlich auch eine Kunst. Die anderen Worte da drunten sind einfach nur unterschiedliche Versionen aus dem Lateinischen und dem Englischen und dem Französischen und dem Italienischen. Also das Wort taucht in vielerlei Sprachen auf. Erstmals im Griechischen im 4. Jahrhundert vor Christus und bezeichnet unspezifisch erstmal Aspekte der Kunst und Tätigkeit des Redners. Nicht mehr, nicht weniger. Da bleiben natürlich die großen Flaggschiffe des Denkens nicht aus und erzählen uns auch was darüber. Platon beispielsweise sagt Rhetorike, das kann man unterscheiden in die Theorie und Anwendung, ja, oder in die Redelehre und die Beredsamkeit. Aristoteles ist eigentlich der Erste, der uns eine große, umfassende Schrift über die Rhetorik hinterlassen hat, über die Rhetorike Techne. Und er sagt, das ist eine lehrbare Disziplin. Und er gibt dir das erste Mal so eine Art fachliche Kontur. Was gehört dazu, was nicht? Ja? Er unterscheidet zum Beispiel die Rhetorik von der Logik und der Dialektik. Er sieht zwar Verwandtschaften, aber er unterscheidet sie. Und ein paar dieser alten Unterscheidungen bleiben uns bis heute erhalten, also die Ars Rhetorica würden wir als Redekunst ansehen und die Eloquentia, das kennen Sie das Wort eloquent, dass jemand eloquent sich äußert, das wäre die Beredsamkeit, die Redegewandtheit. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie hat sich das ins Deutsche hinein transportiert, da ist von Redekunst früher die Rede gewesen und dann ist es halt aus dem Lateinischen sozusagen importiert worden, Rhetorika, und entlehnt im 13. Jahrhundert das erste Mal im Deutschen zu finden. Es wird dort auch in Bezug genommen auf das Griechische und Wort. Und das Adjektiv rhetorisch finden Sie ab dem 16. Jahrhundert. Und da fängt es aber auch schon an mit dem, was wir heute meistens auch im Alltagssprachlichen damit verbinden, nämlich dass etwas phrasenhaft ist, also schönrednerisch und so weiter. Hätten Sie ein bisschen früher studiert, sagen wir mal vor 200 Jahren, dann hätten Sie ein sogenanntes Philosophikum abgelegt. Das ist eigentlich gar nicht so alt, das ist noch gar nicht so lang her. Wann ist das ausgestorben? Weiß das jemand? Ich weiß es ad hoc nicht, schätze mal. Ich glaube glaube, es gab es noch in den 50er Jahren, verpflichtend für Mediziner ein Philosophikum abzulegen, für Architekten glaube ich auch, aber starb dann irgendwann aus. Zu dem Philosophikum gehören klassischerweise die sieben freien Künste, wie man sie in der Antike und im Mittelalter nannte. Und damit verband man die sogenannte Propädeutik, also das, was man lernen muss, bevor man mit irgendwas anfängt, spezieller sich zu beschäftigen. Und da gehörten die hier aufgelisteten dazu, die Grammatik, die Dialektik, die Rhetorik, die Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Das gehörte alles zu dem Plan, den jemand machte, wenn er die ersten ein, zwei, drei Semester studierte. Übrigens, kleiner Hinweis, die Universität Lüneburg hat ein neues Konzept entwickelt. Dort studieren alle Studenten, egal welche Fakultät, in den ersten zwei Semestern nicht ihr Studienfach, sondern ausschließlich Studium Generale. Man geht davon aus, dass die Leute sich erstmal ein wenig bilden sollen, eine Allgemeinbildung aufbauen sollen und die Fähigkeit entwickeln sollen, tatsächlich interdisziplinär zu arbeiten. Sie kennen das sicherlich, Ihre Professoren reden womöglich relativ oft davon, dass etwas interdisziplinär laufen solle heutzutage. Fühlen Sie sich darauf gut vorbereitet? Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich glaube, dass wenn man interdisziplinär arbeiten möchte, dann reicht es nicht, dass man jemanden aus der Disziplin A und der Disziplin B in einen Raum sperrt. Das ist auch ein nettes Sozialexperiment, aber das dauert ein bisschen länger, als wenn A und B in irgendeiner Weise schon mal etwas unabhängig voneinander gemacht haben, was sie teilen können. Das war die Idee hinter solchen Entwicklungen, dass an den Universitäten eben lange Propädeutik gelehrt wurde. Man versuchte, eine gemeinschaftliche Basis für alle zu schaffen, sodass irgendwo zumindest mal was Verbindendes ist und eine verbindende Sprache geteilt wird. Gehen wir noch wieder zurück ein bisschen in die Geschichte der Rhetorik. In der Antike haben wir ein Primat, also ein Vorrang der Praxis vor der Theorie immer gehabt. Das ist übrigens aber was der Rhetorik vorgeworfen wurde. Wenn man es genau betrachtet, galt dieses Primat, dieser Vorrang der Praxis vor der Theorie in der Antike, aber in allen Disziplinen. Auch in der Philosophie beispielsweise gab es einen klaren Vorrang der Praxis vor der Theorie. Die antiken Philosophenschulen waren Schulen des Lebens. Man versuchte, die Studenten, die Schüler, die dahin kamen, darauf vorzubereiten, wie man am besten durchs Leben kommt, wie man ein gutes Leben führt und nicht sie zu Theoretikern in erster Linie zu machen. Das ist ein Missverständnis im Rückblick, das wir lange gehabt haben, dass die Philosophen damals Theoretiker gewesen seien und man hat dann immer sich es so erklärt, man fand Widersprüche in ihren Theorien, logische Brüche, ihre Argumentationen waren nicht immer überzeugend. Und dann hat man lange gedacht, naja, die konnten damals halt noch nicht so gut denken. Da hat man sich aber schwer verdacht. Natürlich konnten die das, darum ging es denen gar nicht. Es ging denen nicht darum, eine widerspruchsfreie Theorie aufzubauen, sondern es ging ihnen darum, ihre Schüler zu trainieren. Und zwar auch dadurch, dass sie unterschiedliche Perspektiven einnehmen sollten, auch mit Widersprüchen umgehen lernen sollten und so weiter. Also es ist ein langes Missverständnis. Der Rhetorik wurde es immer vorgeworfen, den Philosophen nicht. Da dachte man, naja, die waren halt nur noch nicht so fit, aber sie waren schon richtige Theoretiker. Ich mache mal jetzt kein Name-Dropping mit Ihnen. Was Sie wissen sollten, ist, dass die Rhetorik eine erste Blüte bei den sogenannten Sophisten fand. Die Sophisten, da gehören Leute wie Gorgias, Protagoras, Hippias, Prodikos dazu. Die haben, das werden wir nachher noch hören, kräftig Streit verursacht mit Platon. Aber dazu gleich noch was. Ein wichtiger Rhetoriker auch in der rhetorischen Praxis war Isokrates. Ich finde das ein wunderbares Wort, Logograph. Also allein vom Klang her würde ich es gern werden, heißt aber nichts weiter als berufsmäßiger Redenschreiber. Er gründete ein Bildungsinstitut und versuchte, Leute auszubilden zum Redner, damit sie verantwortungsvoll politisch teilhaben können. Wohlgemerkt verantwortungsvoll. Es geht nicht darum, Leuten irgendwas aufzuschwatzen, sondern verantwortungsvoll politisch teilzuhaben am öffentlichen Geschehen. Also, Platon, hatte ich Ihnen gesagt, hat sich bekloppt mit den Sophisten. Warum? Er sagte, das sind die, die uns ein Kotelett an die Backe quatschen. Die verkaufen uns alles. Die schwatzen einem Vegetarier Steaks auf oder einem Eskimo einen Kühlschrank. Und zwar nicht dem Eskimo, der nach Spanien umgezogen ist, sondern nein, dem, der da immer noch im Eis lebt. Also, für Platon war die Rhetorik eine amoralische Scheinkunst. Platon ging es um das Streben nach Wahrheit und er sagt, die Rhetoriker vergewaltigen sozusagen die Wahrheit. Sie machen alles durch kluges Reden wahr, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Sie verdrehen alles, sie schwatzen uns alles Mögliche auf und deshalb verurteilte Platon die Rhetoriker. Dieses Urteil von Platon hängt der Rhetorik seither in den Knochen. Und dieses Vorurteil gegenüber der Rhetorik finden Sie heute noch. Aristoteles, manchmal sind Schüler tatsächlich klüger als ihre Lehrer, ich hoffe das für Sie auch. Aristoteles hat sich da von Platon sehr abgegrenzt. Aristoteles hat die erste große Schrift über Rhetorik, gleichen Namens, geschrieben, der Antike, und hat dort die Redekunst fundiert, wenn man so will, als Wissenschaft, ihre erste Systematisierung vorgenommen und so weiter. Sie haben vielleicht schon mal was von Cato gehört in Ihrem Geschichtsunterricht womöglich. Das war derjenige, genug von der Rhetorik, ja. Der sagte, nach jeder Rede, egal worum es ging, im Übrigen bin ich dafür, dass Karthago zerstört wird, das ist der da, der verfasste eine erste römische Schrift über die Rhetorik und Cicero haben Sie womöglich auch schon mal gehört, das ist einer der ganz Großen in Sachen Rhetorikgeschichte. Der hat etwas gemacht, was wir nachher noch uns anschauen können. Er hat nämlich 5 Arbeitsschritte, Arbeitsgänge definiert, die ein Redner durchläuft, wenn er eine Rede entwickelt und hält. Diese 5 Arbeitsschritte können Sie als Modell nehmen für ganz, ganz viele Vorgehensweisen. Die Kommunikationsdesign-Studenten wissen, dass ich Ihnen das nahelege, zum Beispiel um Präsentationen zu halten. Sie können aber auch den Designprozess mit diesen 5 Arbeitsschritten abbilden. Falls hier Architekten sind, ich mache jede Wette, dass Sie mit diesen 5 Arbeitsschritten auch Ihre Arbeit beschreiben können. Und wenn hier Ingenieure sind, dann mache ich jede Wette und ich gewinne jede Wette, dass Sie mit diesen 5 Arbeitsschritten auch Ihre Arbeit gut beschreiben können. Also diese Darstellung verdanken wir Cicero. Dazu hören wir nachher noch mehr. Der Vollständigkeit halber Quintilian mit seinem Werk Ausbildung des Redners. Das ist das umfangreichste Werk, gerade in einer vollständigen Übersetzung vorgelegt worden. So ein wunderschöner, dicker Schinken. Da spart man sich wieder 20 cm Wandstreichen im Regal. Mir macht Spaß. Also, Aristoteles, Cicero, Quintilian, das sind die großen Namen. Das sind die 3 bedeutendsten Figuren in der Antike, die im Grunde den Rahmen festgelegt haben für die Entwicklung der Rhetorik. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von der geschichtlichen Betrachtung und schauen uns mal an, worüber haben die sich eigentlich damals unterhalten? Was haben die angeguckt? Sie haben zum Beispiel unterschieden Redegattungen. Wir haben versucht zu schauen, ja, welche Form der Rede könnte es denn geben? Und sie haben unterschieden in die Gerichtsrede, in die Festrede und die politische Rede. Bei politischer Rede können Sie den Begriff ein ganz klein bisschen weiten. Denken Sie nicht nur daran, was im Parlament passiert, ja, bei einer Wahlversammlung passiert, sondern sehen Sie die politische Rede als eine Rede an, in der es um Beratung geht. Diese drei Dreierteilung bildet auch heute noch ziemlich gut das ab, was wir an öffentlichen Reden so führen. Ja. Alles andere außerhalb dessen ist dann eher was, was im Privaten abläuft. Aber auch da können Sie häufig so etwas finden. Hin und wieder halten Sie zum Beispiel ein flammendes Plädoyer vor Ihrer Angebeteten oder Ihrem Angebeteten, dass Sie doch ganz unschuldig seien an dieser oder jener schlimmen Tat. Ja. Und ab und zu halten Sie eine Festrede, zum Beispiel auf die Oma und ihren 80. Oder vielleicht halten Sie auch nur eine lobende Rede über einen Kommilitonen, der eine ganz, ganz tolle Arbeit abgegeben hat. Und ja, Sie wollen das darstellen gegenüber anderen, wollen es als beispielhaft schildern. Das können Sie auch als eine Festrede ansehen. Und Beratungsreden gibt es in der Tat eine Menge. Womöglich ist manchmal, wenn es gut läuft, das Gespräch zwischen Lehrenden und Studierenden auch eine Form der Beratungsrede und hoffentlich auch manchmal umgekehrt im Verlauf. Also diese drei Redegattungen wurden unterschieden und dann hat man sich angeguckt, gut, wenn wir jetzt diese drei Redegattungen haben, wie können wir denn da uns äußern? Na, in welchem Stil gehen wir da vor? Da hat man auch wieder drei unterschieden. Es geht auf den Theophrast zurück. Theophrast war der Schüler von Aristoteles und hat sozusagen seine Schule weitergeführt, weitergeleitet. Also, es wurde unterschieden zwischen dem schlichten, schmucklosen Redestil, der hat eher einen belehrenden Zweck, ist alltäglich. Dann sagte man, es gibt so eine Art temperierten Redeschmuck. Ja, man will ein bisschen unterhalten, man will die Zuhörer gewinnen, man möchte eine sympathische Beziehung zwischen Redner und Publikum aufbauen. Wie ist es, Mr. X? Funktioniert's? Naja, mal sehen. Wir können dann auch großartig und pathetisch erhaben reden. Und das machen Sie meistens dann, wenn Sie jemanden dazu bringen möchten, etwas zu tun. Ja? Also wenn Sie ganz schlicht und schmucklos reden, verursachen Sie selten einen Handlungsimpuls in Ihrem Gegenüber. Wenn Sie aber jemanden bewegen möchten, dann müssen Sie schon ein bisschen Gas geben. Sagen Sie, komm, wir gehen in Frankfurt vor der EZB zelten. Sie sagen vielleicht, da muss man was tun. Es geht doch nicht so weiter. Wir müssen was ändern. Und dann wird es ein bisschen pathetisch, ein bisschen erhaben und womöglich gelingt es Ihnen, jemanden mitzureißen. Mit Argumenten, dessen Einstellung zu ändern. Der war noch nie bei sowas dabei. Na, dann müssen Sie umso mehr werden. Ja? Dann müssen Sie umso bessere, intensivere Argumente anführen, um jemanden dazu zu bringen, seine Einstellung zu ändern oder eine Entscheidung zu treffen oder eine konkrete Veränderung vorzunehmen. Das kriegen Sie mit nüchternem Stil nicht mehr hin. Wo bewege ich mich gerade? Versuche ich Sie gerade zu irgendwas zu bewegen? Nee, also das ist schon ganz konkret gemeint. Also dass Sie tatsächlich irgendwie losgehen und jemanden verprügeln. Oder ein Gebäude zum Einsturz bringen. Soweit möchte ich heute Abend noch nicht gehen. Schauen wir mal an, was wir in der Diskussion hinterher dann noch zustande bringen mit ihm. Bin ja da immer zu allen Schandtaten gern bereit. Aber im Moment, was denken Sie, wo bewege ich mich? Zwischen 1 und 2. Ne? Hin und wieder gestatte ich mir mal einen Ausflug, aber meistens ist es doch eher Ersteres. Also ich versuche im Grunde mit Zweiterem zu überdecken, dass ich eigentlich Ersteres mache. Jetzt wissen Sie Bescheid und kennen alle meine Tricks. Nun gut. Also, das war eine Unterscheidung, die getroffen wurde, Redegattung, Redestile. Und dann wurde mal angeschaut, wie wird das denn produziert? Ja, wie stellt man eine Rede, eine Präsentation denn her? Und da haben Sie nun vorher vernommen, kam der Olle Cicero ins Spiel und sagte, da kann man 5 Stufen unterscheiden. Darüber haben auch vorher schon ein paar geredet, aber diese 5er-Einteilung geht halt auf den Cicero zurück. Und jetzt finden Sie jeweils an der ersten Stelle einen lateinischen und an der zweiten Stelle einen griechischen Begriff. Sie haben schon mal das Wort, den Ausruf Heureka gehört. Ja? Was bedeutet das denn, um Himmels Willen? Wie würden Sie es denn, also in der deutschen Synchronisation, wie würden Sie das dann machen? Nee? Sapperlot ist zwar ein sehr schönes Wort und ich freue mich sehr, dass ein junger Mensch wie Sie das überhaupt noch kennt. Wunderbar. Aber, also Sapperlot, dass Sie das noch kennen, das ist ein, damit bringen Sie eine Verwunderung, eine Verblüffung zum Ausdruck mit Sapperlot. Ich hab's gefunden. Das bedeutet Heureka. Ja? Also, und jetzt sehen Sie, da steht was mit Themenfindung. Also, in der Inventio oder Heuresis geht es darum, ein Thema zu finden und wichtige Gesichtspunkte zu sammeln. Das ist die erste Stufe, die Sie durchlaufen, wenn Sie irgendwas tun. Wenn Sie ein Projekt starten, wenn Sie eine Präsentation entwickeln oder da hier einige Designer ja sitzen. Das ist die erste Stufe im Designprozess. Der ist hier übrigens vollständig abgebildet. Die Dispositio oder Taxis, da wird das, was war mit Gliedern? Da wird das Material gegliedert, zusammengetragen, wenn Sie so wollen, Konzeptphase. Ja? Hier wird etwas konzipiert, zusammengestellt, aus Recherchematerial etwas Neues entwickelt. In einer nächsten Stufe, der Elocutio oder Lexis, da geht es darum, dem Ganzen eine angemessene Sprache zu geben. Sprache meint hier nicht nur Worte, das kann auch eine Formensprache sein, ja? Eine Umsetzung, eine Gestaltung. Wenn Sie so wollen, ist das der gestalterische Teil im engeren Sinne. Dann kommt ein Punkt, der gerne vergessen wird, nämlich die Memoria oder Mneme. Da geht es darum, das, was man entwickelt hat, was man gestaltet hat, konzipiert hat, was man zum Vortrag bringen möchte, was man präsentieren möchte, wofür man Leute gewinnen möchte, zu verinnerlichen. Zu einem Teil seiner selbst zu machen. Das sich einzufleischen, wenn Sie so wollen. Wirklich, ja, dass es Teil eines selbst wird. Immer dann, wenn Sie das tun, wenn Sie in der Memoria wirklich arbeiten, nehmen wir mal an, es geht jetzt um eine Präsentation. Nehmen wir das als Beispiel für einen Ablauf einer Präsentation. Sie haben eine Idee entwickelt, Sie haben ein Konzept gemacht, Sie haben das umgesetzt und gestaltet und jetzt stehen Sie vor dem letzten Punkt der Aktion, die Rede, die Präsentation zu halten. Warum sagt denn keiner was? Sind Ihnen immer die letzten Zeilen entgangen? bevor Sie präsentieren, sollten Sie diesen Punkt Memoria angehen, es wirklich tief in sich verinnerlichen, weil Sie dann nämlich auf alles gefasst sind. Dann ist es Ihres geworden. Dann stochern Sie dann nicht mehr so rum zwischen vielen Zetteln, von denen Sie nicht so genau wissen, wenn Sie auf den Boden fallen, welche Reihenfolge das Ganze doch nochmal annehmen sollte und so. Sie kennen vielleicht solche Situationen, ja. Sie müssen nicht permanent, so wie ich, auf Ihre Blätter gucken. Nein, Sie können frei reden. Sie haben es drauf. Sie haben es drin. Sie beherrschen Ihr Thema. Und Sie vermitteln zumindest den Eindruck, und vielleicht stimmt es gar, Sie wüssten tatsächlich, wovon Sie reden. Nun gut, also diese fünf Stufen sind, die greifen über ganz viele Prozesse hinweg. Mit diesen fünf Stufen können Sie sehr, sehr viel beschreiben und nicht nur eben das Erstellen einer Rede oder einer Präsentation. Jetzt schauen wir uns nochmal in ein bisschen Schnelldurchlauf diese einzelnen Stufen an. Was kann man denn bei der Inventio sagen? Hier wurden in der Zuge der Rhetorik Suchkategorien entwickelt. Wie komme ich denn auf gute Ideen? Kann ich das systematisch machen oder muss ich immer warten, bis mich die Muse küsst? Muse oder Muse? Aha, das ist die Frage. Ne? Fällt einem das immer nur so zu oder kann man da systematisch arbeiten? Nun denn, die Rhetoriker, sie wird es wahrscheinlich nicht mehr wundern nehmen, gingen natürlich davon aus, dass man das systematisch betreiben kann und sagten, gut, Argumente kann man bestätigend oder widerlegend darstellen, man kann sie positiv oder negativ einstellen, man kann sie bekräftigend wirken lassen oder abschwächend. Wenn Sie sich zum Beispiel mit Ihrer Abschlussarbeit beschäftigen und Sie müssen in eine mündliche Prüfung und Sie wissen, dieser Prüfer ist ein absoluter Sauhund, der nimmt einen immer in die Mangel und der fühlt einen auf den Zahn und so weiter und so fort. Was ist klug vorher zu tun? Argumente in jede Richtung zu finden. Nicht nur das, was sie stützt und stärkt und nicht nur in ihre Idee zu denken, sondern eben auch ihre These mal vorher schon zu prüfen, sie ihr auf den Zahn zu fühlen, sie wirklich kritisch auseinanderzunehmen, sich zu überlegen, was könnte man denn dagegen einwenden. Wenn Sie das vorher überlegt haben, wird Sie es nicht überraschen, wenn der Einwand kommt. Und Sie haben die Chance, etwas gegen den Einwand einzuwenden. Sie haben eine Chance, den anderen in seiner Widerlegungsabsicht zu widerlegen. Also, da kann man einfach nach bestimmten Kriterien suchen. Wir haben das noch weitergeführt. Sie haben gesagt, man kann Argumente zum Beispiel finden. Nehmen wir mal die Gerichtsrede, die sich auf die Person beziehen. Mr. X kann den Mord nicht getan haben. Er ist Linkshänder, aber der Mord ist eindeutig von einem Rechtshänder ausgeführt worden. Wäre ein Argument, das sich an der körperlichen Beschaffenheit des Angeklagten orientiert. Ja. Mr. X kann dieses Kind nicht zur Welt gebracht haben. Er hat das falsche Geschlecht. Also, Sie können diese Liste durchgehen und so hat man auch gearbeitet. Ja, man hat solche Listen angefertigt, der Kategorien und Prüfkriterien, ist die durchgegangen und hat so Argumente gefunden. Nicht nur der Person nach, auch der Sache nach hat man Argumente gefunden. Das hat die Rhetorik extrem betrieben, diese Tropik. Irgendwann waren die Rhetorikschüler dabei, rund 500 solcher Kategorien lernen zu müssen. Das hat jetzt nicht unbedingt der Blüte der Rhetorik beigetragen. Das wird dann irgendwann ein bisschen zu viel. Und Sie merken, weil manches zu viel ist, überspringe ich auch manches im Detail. Wenn man das Material gliedert in der Dispositio, kann man die Rede einteilen in verschiedene Abschnitte. Ganz banal. Zuerst einmal führt man ins Thema ein, man leitet ein. Danach, Narratio, legt man den Sachverhalt dar. Zuerst sagen Sie, heute geht es um bla bla. Bei bla bla gibt es Folgendes zu wissen. Für das erste Buff spricht Biff, aber Böff spricht dagegen. Was tun? Also da sind Sie in der Argumentation und Beweisführung, wenn Sie abwägen. Ne? Und zum Schluss folgt die Schlussfolgerung, die Conclusio. Man zieht seine Schlüsse aus der Argumentation. Wenn Sie später im Beruf vor einem Auftraggeber stehen, machen Sie klugerweise immer so etwas. Sie argumentieren, Sie legen den Sachverhalt vorher nüchtern und objektiv dar und Sie ziehen sinnvolle Schlüsse. Und am Anfang haben Sie natürlich erstmal ins Thema eingeführt. Bei der Umsetzung der Elocutio, bei der Ausformulierung oder Gestaltung, ja, spielten wiederum Kriterien eine Rolle. Sprachrichtigkeit wurde als Stilqualität angesehen. Ich erzähle Ihnen jetzt nicht, dass ich in den letzten 20 Jahren keine einzige Hausarbeit bekommen habe, die diesem Kriterium gerecht wurde. Ich erzähle es Ihnen nicht. Ich könnte Ihnen viel erzählen. Also Sprachrichtigkeit fällt manchmal richtig auf. Deutlichkeit ist ein Kriterium, dass man etwas klar und deutlich, wie sagt man heute in Neudeutsch, rüberbringt. Dann Angemessenheit ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort in der Rhetorik. Kommen wir nachher nochmal im Detail drauf. Und zwar Angemessenheit gegenüber dem Inhalt, um den es geht, und auch dem Zweck der Rede. Was für einen Zweck hat die denn? Hat die den Zweck, jemanden zu informieren, zu belehren? Hat die den Zweck, jemanden aufzurütteln und zu einer Handlung anzutreiben? Das sind unterschiedliche Zwecke, die Sie setzen können, und demzufolge müssen Ihre Mittel, die Sie einsetzen, auch unterschiedlich sein. Sie müssen aber immer angemessen sein dem Zweck und dem Inhalt gegenüber. Ja, womit schmückt man aus? Wie präsentiert man verständlich, wie unterhaltsam, wie mitreißend und so weiter? Das sind Fragen, die in der Elocutio, in der Umsetzung eine Rolle spielen. Und ein sehr altes Stilqualitätskriterium, das ist nicht erst seit Less is More unterwegs, ja, ist einfach Vermeidung alles Überflüssigen. Diese Idee ist nicht eine des 20. Jahrhunderts, die finden Sie schon, naja, seit 2000 Jahren etwa. Ich habe hier noch ein bisschen was zu dem Thema Angemessenheit, weil es womöglich gerade auch für die gestalterischen Fächer eine besonders große Rolle spielt. Also, da wurde ein bisschen unterschieden. Der Ausdruck, den man findet, soll in Bezug auf die Sache richtig sein, angemessen sein. Das nannte man inneres Aptum, Aptum, lateinisch angemessen. Dann sollten die Umstände berücksichtigt werden und dort eine Angemessenheit sein. Also, wenn Sie, nehmen wir mal an, als Architekt den Auftrag haben, eine Stadtbibliothek in einer mittelgroßen Stadt zu bauen. Und Sie kommen jetzt mit einer offenen Säulenhalle als Entwurf. Dann könnte es sein, dass das den historischen Umständen nicht mehr angemessen ist. Sind Sie 2000 Jahre zu spät dran. Man berücksichtigt die Zusammensetzung, die soziale Zusammensetzung seines Publikums und so weiter. Auch da gilt es, Angemessenheit herzustellen. Und welche Wirkung will ich erzielen? Auch da muss man sich fragen, was ist angemessen? Welche Mittel setze ich ein, um angemessen dieses Ziel, diese Wirkungsabsicht zu verfolgen? Dann hat man sich bis ins Einzelne hineinbewegt, bis ins einzelne Gestaltungsweisen hineingedacht und geschaut, wie können wir denn da arbeiten? Und da hat man eine ganze Menge an Figuren, Wortfiguren, sogenannte Tropen untersucht. Zum Beispiel haben Sie sicher schon mal was über Metaphern gehört. Und wenn Sie dieser Reihe treu bleiben, werden Sie in der letzten Folge zum Abschluss einen Vortrag über Metaphern hören. Ich gehe nicht auf diese einzelnen alle ein. Vielleicht als Hinweis an die Studenten Kommunikationsdesign und auch Architekten. Diese Tropen können Sie als Gestaltungsformen direkt wiederfinden in Ihrer Disziplin. Der einzige Unterschied ist, Ihre Disziplin vermag Sie meistens nicht zu benennen. Designer arbeiten mit Metaphern, wissen es aber meistens nicht zu benennen. Es ist ihnen oft nicht bewusst und der Begriff Metapher spielt im Design zuerst einmal keine wesentliche Rolle als ein typischer Designbegriff. Aber sie setzen es permanent ein. Auf der nächsten Liste hier geht es um weniger Wortfiguren, sondern Satz- und Gedankenfiguren. Da spielt zum Beispiel die Allegorie eine Rolle. Das ist ein Bild, das aus mehreren Metaphern gebaut wird. Und jetzt mal als Tipp an die Designer. Wenn Sie ein Corporate Design machen, dann entwickeln Sie eine Allegorie. Eine Allegorie arbeitet mit verschiedenen, mehreren Metaphern, die sich nicht aus unterschiedlichen Metaphernwelten beziehen, sondern aus einer Metaphernwelt und das Bild verdichten. Wenn zum Beispiel, nehmen wir mal einen, Sie wollten es ja witzig, wenn ein witziger Kommentator über eine Parlamentsdebatte sagt, am rechten Torpfosten steht gelangweilt Westerwelle. Im Mittelfeld schlägt die entscheidenden Pässe Schäuble. Naja, kein gutes Beispiel, Entschuldigung. Sie sehen, es geht manchmal auch schief. Links außen stürmt Gabriel vergeblich die Linie rauf und runter. Er bekommt nie den Ball. Dann nehme ich dabei jetzt mehrere Metaphern und reihe sie aneinander, aber diese Metaphern kommen aus der gleichen Welt, Fußball. Ja? Und dadurch entsteht eine Allegorie. Diese Metaphern verdichten sich. Und das können Sie genau parallel setzen zu dem, was entsteht, wenn man ein Corporate Design entwickelt. Das ist eine Allegorie. Nun denn. Also, hier taucht unten ein lustiges Wort auf, Personenevokation. Neben mir sehen Sie heute Abend niemanden stehen. Vielleicht denken wir uns jemanden aus. Wir nennen ihn Mr. X. Das war eine Personenevokation, der ich mich bedient habe am Anfang des heutigen Abends. Ja, also eine typische Figur, rhetorische Figur benutzt, um den Mitteln oder dem Zweck der Rede gerecht zu werden. Zuerst einmal am Anfang Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, und dafür zu werben, sich auf dieses Thema einzulassen. Also, alle möglichen Arten, wie wir reden und so weiter, haben die Rhetoriker untersucht. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, das trifft halt dann vielleicht auf die Rede zu oder auf die Dichtung, aber sonst spielt das doch keine Rolle. Weit gefehlt. Sie reden den ganzen Tag in Metaphern. Sie machen permanent Allegorien. Und jede dieser Figuren, die die Rhetorik untersucht hat, benutzen sie fortwährend, immer wieder. Nicht nur in ihrer Alltagssprache, auch in ihrer Fachsprache. Gehen Sie mal her, nehmen die Vorlesungsverzeichnisse dieser Hochschule, aller Studiengänge, Ankündigungen von Vorlesungen, Seminaren und so weiter. Sie werden permanent rhetorische Figuren finden. Nur wissen es die Autoren nicht. Das machen wir ganz unbewusst. Wir versuchen mit Sprache Wirkung zu erzeugen. Der Unterschied zum Rhetoriker ist, er kann Ihnen sagen, was Sie da tun. Er beobachtet das und hat dafür eine Fachsprache entwickelt und so weiter und kann benennen, was man macht und kann es analysieren und einteilen. Aber wir nutzen das alles, diese Mittel. Wenn man sich darin schult, kann man sie vielleicht etwas wirkungsvoller nutzen, kann sie gezielter einsetzen. Aber einsetzen tun sie all diese Mittel immer wieder. Also, da gibt es eine ganze Menge verschiedener. Habe ich aus dieser Liste schon was benutzt heute? Ironie, ja? Ach, ne? Klar, mit Ironie arbeite ich gern mal, ist allerdings sehr, sehr gefährlich, weil der große Satiriker, Ironiker Kurt Tucholsky hat mal gesagt, in Deutschland müsste man eigentlich immer ein Schild haben, wenn man ironisch wird und es hochhalten. Ironie, Vorsicht, Ironie, ja? Weil das kann ganz schnell schief gehen und missverstanden. Aber gut, das muss man dann halt aushalten. Okay, jetzt haben Sie mal so ein paar rhetorische Figuren gesehen, ein bisschen einen Überblick bekommen über sozusagen das alte Wissen der Rhetorik. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen an, was tut sich denn heute? Womit beschäftigt man sich heute, wenn man sich mit Rhetorik befasst? Ich habe es vorher schon anklingen lassen, Sie können Rhetorik wissenschaftlich betreiben, als Kommunikationstheorie, als Grundlagenwissenschaft, die Kommunikation an sich untersucht. Ja. Manche sagen, sie nimmt die strategische Kommunikation des Menschen in den Blick. Das heißt also immer dann, wenn er eine Wirkungsabsicht verfolgt, wenn er irgendetwas bewegen, bewirken, auslösen möchte. Im Unterschied zu anderen Kommunikationstheorien, gibt es in der Rhetorik einen Autor oder einen Orator, also ein Subjekt. Im 20. Jahrhundert haben viele Kommunikationstheorien darauf gesetzt zu sagen, eigentlich diese ganzen vielen Individuen, Subjekte und so weg. Kommunikation ist ein System, und da kann man gar nicht von Einzelnen ausgehen, sondern muss das immer als einen Zusammenhang, eine Interaktion, eine Wechselbeziehung ansehen zwischen verschiedenen Menschen. Und in der Rhetorik setzt man da anders an und sagt, nö, jedes System hat seinen Autor. Ja? Jede Äußerung hat einen Autor oder einen Orator. Jeder Text hat letztendlich einen Autor. Natürlich können auch viele unterschiedliche Leute an einem Text gemeinsam arbeiten. Aber da sind Individuen dahinter und nicht abstrakte Systeme. Also das ist ein bisschen eine andere Perspektive, die die Rhetorik einnimmt. Und sie sagt, ja, Kommunikation des Menschen ist interessengeleitet. Diese Interessen dürfen sein und wir gucken sie uns an. Auch ein Unterschied, natürlich kann die Rhetorik Ihnen auch sagen, warum manche Kommunikation nicht funktioniert. Ja? So ein Standardsatz, das Scheitern von Kommunikation ist wahrscheinlicher als ihr Gelingen. Gleichwohl, die Rhetorik lenkt eher den Blick darauf, wie Kommunikation gelingen könnte. Was können wir tun, damit das, was wir kommunizieren wollen, tatsächlich funktioniert? Was können wir tun, dass wir verstanden werden und so weiter und so fort? Das sind spezielle Fragen auch in der Rhetorik als Kommunikationstheorie. Also sie untersucht, wenn Sie so wollen, die Mittel erfolgreicher Autorenschaft. Unter Autor müssen Sie jetzt nicht nur jemanden ansehen, der schreibt, sondern auch jemand, der redet, der kommuniziert. Sie können heute in den aktuellen Strömungen so fünf wichtige erkennen, die New Rhetoric, die Argumentations- und Kommunikationstheorie, die Anwendungs- und Gebrauchsrhetorik, die Hermeneutik und die Tübinger Rhetorik. Schauen wir uns zu dem allen noch ein bisschen was an. Der New Rhetoric, die ist in den USA entstanden und parallel auch in Frankreich, werden Massenmedien zum Beispiel untersucht, Werbung und ähnliche Phänomene. Wie wird da Wirkung mit Kommunikation erzeugt? Ja. Diese alte Rhetorik, über die ich Ihnen vorher was erzählt habe, dieser alte Bestand an Wissen, den man im Grunde die letzten 2.500 Jahre schon aufgearbeitet hat, mit den ganzen Figuren und so weiter und so fort, der wird in der New Rhetoric Verbunden mit etwas, was Herr Kornax Ihnen letzte Woche ein bisschen dargestellt hat, nämlich mit Disziplinen wie der Semiotik, der Sprechakttheorie und so weiter. Also da wird mehr das Zeichenhafte der Kommunikation und das Linguistische untersucht. Die New Rhetoric hat ihre Herkunft, das müssen Sie sich nicht merken, nur für die, die einen Bezug dazu schon herstellen können, zum philosophischen Pragmatismus. Das ist eine bestimmte philosophische Theorie, die in Amerika Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Ausgang nahm. Charles Sanders Peirce ist da zum Beispiel ein großer Name und der wird Ihnen womöglich nichts sagen, aber vielleicht sagt Ihnen Umberto Eco etwas. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Nachfolger von Peirce. Eco ist nicht nur ein Autor von Romanen, sondern eigentlich ein Professor für Semiotik. Und seine Arbeit als Professor, als Semiotiker, basiert ganz stark auf den Arbeiten, die der Charles Sanders Peirce, einer dieser philosophischen Pragmatisten, vorgelegt hat. In der New Rhetoric wird dann auch noch erforscht, wie Meinung und Handlungsbeeinflussung abläuft. Ja, also wie können wir sozialpsychologisch etwas bewirken? Das sind Fragen, die dort eine Rolle spielen. Ein weiterer Ansatz war die Argumentations- und Kommunikationstheorie. Habe ich vorher schon ein bisschen was gesagt. Da geht es um eine Theorie der Argumentation und natürlich auch ihre Praxis und so weiter. Hier ist ein Philosoph besonders zu nennen, der Chaim Perelman. Von dem gibt es ein faszinierendes Werk darüber, das erst kürzlich ich würde sagen 40 Jahre, 50 Jahre Verspätung ins Deutsche übersetzt wurde, ist ein Standardwerk für die Argumentationstheorie heute. So, dann gibt es in der Tat das, was dem nahe kommt, was womöglich wir im Alltagsgebrauch mit dem Wort Rhetorik viel eher verbinden als all das, was ich Ihnen jetzt gerade so erzählt habe in der letzten Stunde. Hier geht es tatsächlich mal um Verkaufen 1 und 2, also wie bringe ich den Eskimo dazu, einen Kühlschrank zu kaufen, Verkäuferschulungen und so weiter spielen hier eine Rolle. Sie finden eine Unmenge an Ratgeberliteratur zur Rhetorik, die ganz weit weg ist von all dem, was ich Ihnen heute erzählt habe. Ja, da geht es um ganz, ganz praxisbezogene Dinge und häufig tatsächlich weniger darum, mit Argumenten zu überzeugen, sondern durch wohlfeile Worte zu überreden. Diese Unterscheidung wird in der Rhetorik getroffen. Jemanden zu überzeugen ist etwas anderes, als jemanden zu überreden. Wenn Sie jemanden überzeugen möchten, werben Sie mit Argumenten für Ihre Idee, wägen die ab und so weiter und versuchen, gute Argumente zu präsentieren. Wenn Sie jemanden überreden, geht es nicht mehr darum, Argumente unbedingt einzusetzen, sondern nur lang genug auf den einzureden, bis er nachgibt. Ja? Oder elegant genug oder wie auch immer. So, also das eher die Anwendungs- und Gebrauchsrhetorik. Die Hermeneutik, da steckt der Götterbote Hermes drin. Was hat der Hermes getan, wissen Sie es? Er hat Hölle weniger, sondern vom Olymp, von den Göttern, hat er Botschaften herabgebracht zu den Menschen. Ja? Aber das Dumme ist nur, die Menschen sprechen ja nicht göttisch. Also hat Hermes nicht nur Botschaften gebracht, sondern er hat sie a. übersetzt und b. gedeutet. Er hat sie ausgelegt. Er hat gesagt, das, was Zeus da jetzt sagt, was ihr natürlich in Zeus Originalsprache gar nicht verstehen könnt, bedeutet dies und jenes. Er hat ausgelegt, was die Götter gesagt haben für die Menschen. Unter Hermeneutik versteht man also die Auslegungskunst, die Deutungskunst, die Interpretationskunst. Und da steht in der Philosophie des 20. Jahrhunderts ein Name im Vordergrund, der Hans-Georg Gadamer. Sie sehen, Philosophen werden alt, ne? 102. Ich habe dem, da war er schon über 100 Mal vortragen hören in Stuttgart. vor, was weiß ich, 400 Leuten oder sollte er etwas über Medien sagen? Er sagte, davon weiß ich doch gar nichts. Und dann begann er 2 Stunden frei zu reden und alle Leute waren absolut gebannt und gefesselt, ob seines Wissens einerseits und seiner wunderbaren Sprache andererseits. Also, da wird danach gefragt, wie Verstehen überhaupt funktioniert. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit wir uns verstehen können? Ja, also ganz grundlegende Fragen der Kommunikation und dabei schließt Gadamer eben an die Rhetorik an. Und er positioniert sie ein bisschen gegen Beweis- und Gewissheitsansprüche der Wissenschaft. Er meint da allerdings eher die Naturwissenschaft, die einen absoluten Wahrheitsbegriff häufig vertritt. Und in der Rhetorik spielt das Wahrscheinliche und das Wahrhaftige eine größere Rolle als das Wahre. Ich habe Ihnen vorher schon erzählt, woran das liegen könnte. So, dann haben wir last but not least die Tübinger Rhetorik. Für Sie als Hintergrund, da ist gerade ein gewisser Gerd Uedingen vor 2 Semestern in Ruhestand getreten. Der war der Nachfolger auf den ersten Lehrstuhl für Rhetorik in Tübingen. Den hatte seinerzeit Walter Jens inne. Walter Jens war ein bedeutender Schriftsteller, Redner, öffentlicher Intellektueller, der das aufgebaut hat in Tübingen, das Institut für Rhetorik, das Seminar für Rhetorik. Gerd Uedingen hat es fortgesetzt. Gerd Uedingen hat eine Großtat vollbracht. Er hat das historische Wörterbuch der Rhetorik herausgebracht. Erscheint jetzt im Oktober der letzte Band, ein Registerband. 10 Folianten und voll mit spannendem Wissen über die Rhetorik, voll mit Bezügen, mit Sicherheit zu jeder Disziplin, die Sie hier studieren. Schauen Sie da mal rein. Es steht nämlich, oh Wunder, in dieser Fachhochschulbibliothek hier. Und ich weiß gar nicht, wer dafür gesorgt hat. Das ist eine sehr lohnende Lektüre, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Da finden Sie zum Beispiel was über Architekturrhetorik, wenn Sie denn Architektur studieren. Sollte man vielleicht mal gelesen haben. Oder was über Bild und Zeichen und vieles mehr, was spannend ist. Dieses historische Wörterbuch der Rhetorik hat der Gerd Uedingen herausgegeben. Rhetorik in Deutschland kann man das nur in Tübingen studieren. Im angelsächsischen Raum finden Sie Lehrstühle für Rhetorik an jeder Hochschule. Und es gibt es beides als Studienfach und gleichzeitig studienbegleitend. Also Sie werden kaum an einer amerikanischen Universität studieren können, ohne mal in Rhetorikkursen zu sitzen. Da geht es dann häufig tatsächlich um die Praxis, Ihnen dabei zu helfen, besser zu präsentieren, besser zu reden und so weiter. Aber bei uns ist das leider verkümmert. Hat was mit dem Geniekult des 18. Jahrhunderts zu tun. Man hat's oder hat's nicht. Nun denn. Ja, dann gibt's hier auch noch was an dieser Hochschule, nämlich das Institut für professionelles Schreiben. Und das trägt im Untertitel Bild-, Präsentations- und Schreibrhetorik. Das untersucht Wechselwirkungen von geschriebenen, präsentierten Bildern. Untersucht, wie Kommunikation professionalisiert wird und wie komplexe Sachverhalte kommuniziert werden können in der Wissenschaft und Technik. Das Institut ist 2006 gegründet und dieses Institut verhilft Ihnen ab November zu einem wunderbaren Service. Es werden an dieser Hochschule 2 Schreibberater eingestellt, die für Studenten da sind, auch für Lehrende so nebenbei. Ihnen bei Fragen des Schreibens, des Präsentierens, der Rhetorik und so weiter zu helfen. Dieses Angebot ist kostenlos und Sie könnten und sollten es nutzen. Es wird noch beworben, Sie werden noch erfahren, wo die Leute sitzen und so weiter. Aber da geht es ein bisschen darum, diese Defizite aufzubereiten, die an amerikanischen Hochschulen, wie ich vorher schon gesagt habe, fest installiert sind. Ja. Es ist ein Angebot, Ihnen zu helfen. Übrigens auch ein Angebot, nicht nur mit akademischen Texten zu kommen, falls Sie da Schwierigkeiten haben, sondern auch mit Texten aus dem beruflichen Bereich. Vielleicht wollen Sie sich mal bewerben und wissen nicht, wie es geht. Nun denn, der Mr. X, haben wir vorher schon festgestellt, hätte womöglich seinen Schwerpunkt im ersten Bereich gehabt. Mal gucken, ob wir die anderen in der Diskussion noch hinbekommen. Ich danke Ihnen erstmal und freue mich, wenn Sie noch Fragen haben. Ja, möchten Sie mich noch etwas löchern oder alle schon rausspringen? Ich glaube, er war ein Tick schneller, also fangen wir mit Ihnen an und dann Herr Russ.
Okay, also wie viel interessiere ich Kommunikation zu sein? Ich habe vor wenigen Tagen zufällig diese Geschichte auf meinem Schalter.
Ja.
Und habe mich dabei verhängert bei dem vierten Punkt Memoria, wo mir nicht klar war, wie sich der beispielsweise in eine Buchgestaltung zum Beispiel getragen wird.
Mhm.
Weil dann haben wir auch eigentlich klar.
Ja. Tipp: Schauen Sie in das Wörterbuch des Designs das Stichwort Rhetorik an. Dort werden Sie sehen, dass die von den 5 Schritten nur 4 anführen und die Memoria unterschlagen. Ich glaube, dass es nicht klug ist. Ich glaube, dass man sie tatsächlich nutzen kann. Zu jedem Entwicklungsprozess im Design gehört auch eine Präsentation in irgendeiner Form. Und vor der Präsentation steht das Verinnerlichen dessen, was man entwickelt hat. Das muss, also bei der antiken Rhetorik ging man wirklich so weit, solche Begriffe zu benutzen, wie ich die vorher gesagt habe, dass sich das einfleischt, ja? Dass das zum Teil ihrer selbst wird, dass es nicht etwas ist, das da außen von ihnen ist, sondern Bestandteil ihrer selbst. Dann gab es dann auch noch ganz konkrete Tipps, wie man sich zum Beispiel auf eine Präsentation vorbereitet. Wenn Sie mal, manchmal sieht man doch in irgendwelchen, was weiß ich, Quiz-Sendungen oder so, Gedächtniskünstler. Und die verblüffen uns dann, weil die Gott weiß, was sich alles merken können. Die arbeiten mit Methoden, die Rhetorik, insbesondere im Mittelalter, so um 1300 rum gab es da so einen Schub in der Entwicklung, gelehrt hat und entwickelt hat. Zum Beispiel wurden den Schülern der Rhetorik nahegelegt, wenn sie sich auf einen Vortrag vorbereiten, sollten sie sich imaginativ klar machen oder den Vortrag verbinden, zum Beispiel mit einem Gang durch ein Haus. Jede Tür steht für etwas, jedes Fenster, jeder Raum steht für einen bestimmten Teil dieses Vortrags. Und wenn Sie das in Gedanken immer wieder durchgehen und dieses Haus ablaufen, dann können Sie sich natürlich die Station Ihres Vortrags viel besser merken, weil unser Gehirn halt gerne assoziativ funktioniert und wir das an solchen Dingen festmachen können. Die meisten Menschen jedenfalls können das relativ gut. Das ist jetzt ein einfaches, banales Beispiel, wie dann ganz konkret die Memoria sich umsetzen lässt, ja, das Verinnerlichen. Aber nochmals, wenn zum Designprozess immer eine Präsentation gehört, egal in welcher Form, dann würde ich die Memoria nicht außer Acht lassen. Ihre Buchgestaltung, wenn Sie es nicht für sich machen, ist nicht mit der Gestaltung vorbei. Sogar dann, wenn Sie es Oma am Geburtstag das schöne Büchlein überreichen, ist da ein Präsentationsakt, da ist Aktion. Und hinterher haben Sie sich womöglich schon des Öfteren geärgert, dass Sie Oma diesmal wieder nicht gesagt haben, wie lieb Sie sie haben. Nein, haben Sie immer gesagt, weiß ich. Aber vielleicht haben Sie das eine oder andere vergessen zu sagen, was Sie eigentlich hatten sagen wollen. Das ist so ein Typ, bitte? Ja, manchmal vergisst man auch etwas wegzulassen und quasselt jemand ein Kotelett an die Backe. Klar. Also, jedenfalls würde ich den vierten Schritt nicht unterschlagen. Sie hatten eine Frage. Ja. Mhm. Predigtrhetorik, großes Thema in der klassischen Rhetorik. Der Rhetoriker würde sich wahrscheinlich bei der Frage entspannt zurücklehnen und sagen, kommt drauf an. Kommt drauf an, ob es eine Festrede ist. Ne? Da ist es womöglich eher eine Lobrede. Und wenn es auch nur das Lob des Herrn wäre, ja, das verbreitet wird. Eine Predigt kann natürlich eine Beratungsrede, eine politische Rede sein. Und die kann natürlich verschiedene Stilarten durchlaufen. Vom richtigen Donnerwetter von der Kanzel herunter bis zum moderaten Klang, was auch immer. Ja. Also ich glaube, da kommt man schon weit und manchmal geht es womöglich in der Predigt auch darum, jemanden anzuklagen oder jemanden zu verteidigen. Also ich denke mal, man müsste es dann konkret angucken, aber in der Tat kann man es womöglich mit diesen drei Gattungen auch noch unterbringen. Allerdings ist es tatsächlich auch so, dass in der Rhetorik eine große Tradition der Predigtrhetorik gepflegt wurde und das in der Theologie auch durchaus eine Rolle spielt. Also auch in der Theologenausbildung greift man auf diese Wissensbestände zurück. Ja, bitte.
Was denken Sie, bis zu welchem Grad die Rhetorik der Rhetorik erlernbar ist und was der Einzelne mitbringt? Denn wenn jemand von seiner Idee überzeugt ist, auch rüberbringen kann, dann wird das trotz guter Theorie, die ihm zur Verfügung gestellt wird, nie das werden.
Also kann man es lernen und so weiter? Wie kann man es auf persönliche Vorkenntnisse oder Tugenden und so weiter abstimmen? Also, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Das kann jeder lernen. Natürlich werden wir Unterschiede haben. Es gibt zum Beispiel Erkenntnisse darüber, dass in der Hirnforschung beispielsweise gibt es Erkenntnisse darüber, dass wir Neuronen unterschiedlich schnell senden und dass wir Vernetzungen im Gehirn unterschiedlich schnell bauen. Ja? Also es gibt Leute, die vielleicht sich mehr Zeit nehmen müssen, um also damit in ihrem Gehirn etwas gut funktioniert, müssen bestimmte Areale miteinander vernetzt werden. Die Hirnforscher sprechen da von Landkarten, die die Neuronen bilden. Ja? So. Beim Bauen der Neuronen, beim Vernetzen dieser Landkarten, sind wir unterschiedlich schnell unterwegs. Ist die Landkarte aber mal da, dann ist sie da. Und dann können Sie sie nutzen. Der Festplattenzugriff geht vielleicht bei dem einen oder anderen etwas schneller oder langsamer. Aber wichtig ist, eine Vernetzung überhaupt entstehen zu lassen. Und das geht immer. Womöglich, ja, es gibt natürlich Talente, die sich für die politische Rede eignen und die Agitation betreiben können und Leute aufrütteln können und so weiter. Die auch die Nerven dazu haben, denen es gelingt, mit ihrem Lampenfieber umzugehen und denen es nichts ausmacht, wenn da auf einmal 10.000 Leute auf einem Platz stehen und auf einen hören. Das ist schon eine spezielle Situation. Da verliert man vielleicht schon mal die Nerven. Das ist was, worauf man sich auch nicht ganz optimal vorbereiten kann. Das ergibt sich ja nicht so oft im Leben. Ne? Aber man kann sich trainieren. Man kann das üben. Sie können, indem Sie auch bestimmte Methoden anwenden, ja, etwas, eine Argumentation beispielsweise aufzubauen, das kann man lernen. Wie teste ich meine eigenen Argumente? Wie prüfe ich die? Wie kann ich schon Gegenargumente in meine Argumentation mit einbeziehen? Wo sind denn da die möglichen Knackpunkte? Das kann man trainieren. Man kann auch trainieren, vor anderen Leuten zu sprechen. Das ist übrigens was, was ich überhaupt nicht gern mache. Nein, ehrlich nicht. Ich nehme gerade eine Pose ein. Ich habe mir eine professionelle Rolle angewöhnt, die des Professors, der steht halt öfter mal vor Leuten. Gibt Tage, an denen ich da einigermaßen entspannt mit umgehen kann, an manchen Tagen aber auch gar nicht. Aber wenn man sich einigermaßen professionalisiert hat, das oft genug gemacht hat, dann fällt man sozusagen nicht mehr unter einem bestimmten Stand runter. Es geht dann immer irgendwie. Manchmal gelingt es ein bisschen besser, manchmal ein bisschen weniger gut. Aber ja, ich bin dann auch froh, wenn ich wieder meine Ruhe habe. Und wenn ich aus dieser Rolle wieder raus kann. Es gibt so einen schönen Satz, ein amerikanischer Golfprofi, ich zitiere das gern, hat mal gesagt, es ist komisch. Je öfter ich übe, umso besser spiele ich. Ja, man muss es tun. Ja, es gibt bestimmte Fertigkeiten, Praktiken, die muss man immer wieder machen, damit sie sich einfleischen, damit es Bestand des eigenen Seins wird. Und so ist es natürlich auch mit dem Präsentieren, dem Reden. Wenn Sie dann Anspruch haben an gute Stilqualitäten und so weiter. In der Rhetorikausbildung in der Antike, im Mittelalter, gab es ein großes Stichwort, die Imitatio. Das Imitieren großer Vorbilder. Da war die Aufgabe, halte eine Rede im Stil von. Ja, oder schreibe einen Text im Stil von. Wir sind da heute oft voreingenommen, denken, das sei ein bloßes Nachäffen. Das stimmt nicht. Wenn Sie sich einfühlen lernen in jemanden, der es schon gut kann, dann eignen Sie sich womöglich dessen Tricks und Techniken an. Die werden unweigerlich, wenn Sie das oft genug gemacht haben, abgeschliffen, sodass es nicht mehr Nachäffen ist, sondern zu Ihrem eigenen Bestand wird. Sie interpretieren die dann auf Ihre Weise. Ja, Sie werden nicht zu einem Klon. Aber Sie lernen etwas dabei. Also, lesen Sie gute Bücher. Können Sie eine Menge lernen. Ganz banal, da sind Könner am Werk. Die wissen, wie man mit Sprache umgeht. Sonst, ja bitte. Ja. Ich mache mal eine Strategie von unten und oben, okay? Braucht jemand noch diese Zettel? Haben Sie die alle? Sie hatten auch eine Frage. Ja. Muss ein Rhetoriker ein Psychologe sein? Ja, ich denke schon. Können Sie es irgendwie? Sie müssen sich ja, also insbesondere wenn Sie Rhetorik jetzt als die Situation der Präsentation, der Rede und so weiter ansehen, dann sollten Sie sich ein bisschen einstellen können auf Ihr Publikum, einfühlen können in die Bedürfnisse und so weiter. Das gehört dazu. Ja, bitte. Gute Sache.
Sie nehmen das schon aus dem Mund. Er hatte dann solche Anker und hat auf der Folie umgeschmiert oder auch mal ganz spontan was gemacht. Das war natürlich sehr lebendig. Und wenn jemand gefragt hat, dann ging er eben mit diesem Marker die ganze Welt darauf ein. Das hat sehr gefallen und er hat am Schluss gesagt, das ist fast nicht mehr möglich, wer überlegt sich, ob so ein Ding drauf, weil da kriegt es fast jemand nicht mehr zur Verfügung gestellt. Mhm. Meine Frage, warum sind alle Vorteile mit diesem PowerPoint, wo man ja interdisziplinär fast nichts mehr machen kann? Warum ist das eine abgestorben und warum ist das andere, was sicher seine Vorteile hat, aber auf keinen Fall nur Vorteile hat, so groß geworden?
Okay, also ich lege großen Wert darauf, das ist kein PowerPoint. Auch, ich weiß, was Sie meinen. Ja. Also, ich kann Ihnen antworten, was mich heute bewegt hat, das zu tun. Ich mache das nicht immer. Ja. Ich kann sehr schwer die Motive aller Vortragenden, die Sie erleben können, darlegen. Ich kann Ihnen versuchen, eine persönliche Antwort zu geben. Vielleicht hat die durchaus ein Gehalt. Vielleicht hören Sie sie sich einfach mal an. Also, wenn ich das mache, dann mache ich das meistens bei einem Thema, das einen hohen Informationsgehalt hat und ich bei dem Publikum eine relativ geringe Informiertheit voraussetze. Das da. Ja? Ich nenne das textgestützt. Ich versuche, hier sitzen ja Leute, die wollen Leistungsnachweis haben, wollen Protokoll machen und wissen im Grunde nicht, was sie aufschreiben sollen. Ich sage es ja, aber sie schreiben trotzdem weiter nach dem ersten Kapitel, obwohl, naja. Ich versuche ein Angebot zu machen, das ein bisschen zu erleichtern und eine Struktur zu finden, die man rein sprachlich zwar auch transportieren kann, das setzt aber eigentlich einen geübteren Zuhörer voraus. Ich stelle als jemand, der jetzt seit 7 Jahren hier als Professor tätig ist und davor schon 15 Jahre Lehrerfahrung in den Knochen hat, ich stelle fest, dass eine Lehrform, wie sie früher an Universitäten problemlos und immer gang und gäbe war, heute sehr schwer das Publikum erreicht, nämlich ein rein sprachlicher Vortrag. Ich mache das nach wie vor. Ich mache das hier montags abends auch relativ gerne. Aber ich habe ja die Warnungen am Anfang schon vernommen. Mach mal eine Pause, red nicht zu lang. Es gibt tatsächlich Schwierigkeiten, sich über längere Zeit auf jemanden zu konzentrieren, der nur redet. Unsere Kultur wird immer visueller. Ja? Und wir wollen im Grunde Zeichen, das sind Bilder. Ja? Das sind nicht nur Texte, die ich da an die Wand schreibe. Das ist ein Bild, wenn Sie so wollen. Ja? Wir reagieren auf visuelle Reize. Insbesondere junge Leute tun das meiner Erfahrung nach stärker noch, als das früher der Fall war. Ich frage mich manchmal schon, wenn Sie heute die hochschuldidaktischen Diskussionen verfolgen. Da wird ja gesagt, dass man mit Medieneinsatz und Medienwechsel und was weiß ich nicht alles arbeiten soll. Ich frage mich manchmal schon, wir haben eigentlich, zu meiner Zeit beispielsweise und davor die Leute studieren können mit Gewinn. Da stand immer einer da vorne und hat nur gequakt. Da war das Ding schon Hightech. Ja, das gab es noch nicht in jedem Hörsaal. Vorlesung. Die Vorlesung ist klassischerweise folgende Situation. Ein Professor hat in den Semesterferien geforscht, an seinem Buch, seinem nächsten gearbeitet und das testet er jetzt mal aus. Er liest es vor. Und zwar nicht in erster Linie den Studenten, sondern sich selbst. Wenn man laut vorliest, kriegt man Distanz zu seinen eigenen Gedankengängen und kann die prüfen besser. Und dann ist es nett, wenn so ein bisschen studentisches Publikum dabei ist und vielleicht nochmal eine komische Frage stellt, aber eigentlich geht es um die gar nicht. Das ist die klassische Vorlesung. Da haben wir heute ein bisschen andere Ansprüche und versuchen halt, dem gerecht zu werden, was am Anfang, Sie erinnern sich, ich habe gefragt, wie sollte Mr. X denn so vorgehen, ja? Tatsächlich an Wünschen anklang, zum Beispiel Interaktivität. Darauf können Sie mehr Interaktivität machen als hier, das ist richtig. Ich habe mich heute für eine andere Interaktivität entschieden. Ich habe versucht, mit Sprache Interaktion herzustellen, mit Fragen und so weiter. Und diese relativ geballte Stoffmenge dadurch aufzulockern. Aber ich glaube, es gibt kein Geheimrezept. Doch, es gibt eins. Ich glaube, am Ende hängt es immer davon ab, wer da steht und wer da sitzt. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Ja. Ja.
Erstens, das ist so in der modernen Rhetorik und Gesellschaft, moderner Rhetoriker, diese Entwicklung, also ist die böse Ruhe sozusagen, die böse Splitterung, oder ist es halt einfach eine logische Schlussfolgerung?
Ja, also, Sie finden diesen uralten Streit, ja, zum Beispiel ganz aktuell in Tübingen. Ich habe Ihnen vorher erzählt, dort wird noch Rhetorik gelehrt. Es gibt 2 Lehrstühle, den einen hat der Gerd Uehding gerade geräumt, den anderen hat ein gewisser Joachim Knape inne. Uehding ist Aristoteliker, mit einem Schuss Platon. Wahrhaftigkeit. Ja? Das ist der Anspruch an den Rhetoriker. Es geht nicht darum, zu verzerren, Informationen falsch darzustellen, sondern den Sachverhalt möglichst objektiv darzustellen und zu argumentieren, Argumente abzuwägen und so weiter. Also das ist genau diese Rhetoriktradition. Und die setzt natürlich auf Argumentation und setzt auf Überzeugen statt Überreden. Knape, der jetzt noch da ist und auf Uedings Lehrstuhl einen seiner Schüler platzieren konnte, Knape ist jemand, der sagt, wurscht. Der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn ich in der Kommunikation etwas erreichen will, ist es vollkommen egal, ob ich das mit Wahrhaftigkeit versuche oder nicht. Hauptsache, ich erreiche meinen Zweck. Ja? Wenn Sie jetzt mal, so würden das beide nicht darstellen, aber wenn ich beide jetzt mal als Opponenten nehme, als Gegenspieler, den Uedings, den Knape, und die beide in die Situation einer Politikberatung stelle, dann sagt der Uedings, Politiker, du wirst am besten fahren, wenn du wahrhaftig bist. Ja? Und auch wenn dir das kurzfristig vielleicht Nachteile verschafft, bleibe wahrhaftig. Das ist das Einzige, wie du auf Dauer politisch überzeugen und wirken kannst. Knape sagt, was interessieren dich Wahlversprechen? Hauptsache, du wirst gewählt. Und ich sage dir, wie du gewählt wirst. Das sind die zwei Extrempositionen. Wenn Sie meine wissen wollen, klar. Nun gut. Es ist ein sehr starkes Signal, überzeugend, sprachanalog. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis nächste Woche.